Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker. Christoph, wie hat dir die Woche gefallen und wie geht's dir? Ich wollte dieses Mal dich als allererstes fragen.
Ist Feiertag?
Ja, irgendwie. Der Gute fängt immer an zu sprechen, deswegen habe ich gedacht, grätsch ich ein und frage dich, Christoph, wie geht's dir denn grundsätzlich auch so allgemein?
Willst du irgendwas Größeres zum Geburtstag von deinem Bruder?
Nein, würde ich nie verlangen.
Okay. Herrlich.
Was ist doch schon groß genug.
Was für eine tolle, liebevolle Übergabe.
So bin ich.
Ja, mir geht's gut. Ich bin das erste Mal geimpft worden, vollkommen ohne Nebenwirkungen mit dem guten Moderna-Saft.
Aber das dritte Ohr auf der Stirn, das ist das nicht als Nebenwirkung zu bezeichnen.
Ja.
Ja.
Das hilft, da höre ich endlich auch mal was. Und ja, diese Woche gab es ja einiges zu hören. Und da hat das dritte Ohr auf jeden Fall geholfen. Und hat definitiv sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also musikalisch fand ich, war es eine richtig tolle Phase. Und hat mir wirklich ganz große Freude bereitet und war eine tolle Auswahl, die wir da hatten, fand ich. Also mir persönlich hat es wirklich durch die Bank weg, hat es mich ja phasenweise sogar wirklich richtig begeistert und mitgerissen. Wie ging es da euch?
Lieber jüngerer Bruder, was meinst du?
Ich bin doch nicht der jüngere Bruder,
Papi. Von ihm, von S.
Ja, ich fand es eine okaye Woche, aber mich hat es nicht so ganz weggehauen irgendwie. Also, was ich vor allem sagen muss, jetzt greife ich schon mal vorweg, dass ich die Alben im Shuffle-Modus, also im zufällig Durcheinanderhören, besser fand als im einzelnen Durchlauf.
Hast du das gehört, was mir als Hausaufgabe gehört
hat? Ziemlich sicher.
Okay.
Naja. Vater,
oh, wie vielen Dank. Dir? Ja, darauf habe ich gewartet, ein Satz. Also, eine Sängerin, die Mannheim gut findet, genial. Ist schon egal, wie die singt und wie die Musik ist, das ist super. Dann bei Arab's Trap habe ich Christoph, glaube ich, einen Tag später angerufen und gesagt, ich verstehe auch nicht, was du willst, was halt daran kompliziert sei, dass man es dreimal hören muss. Und dann wieder geschwolge in Erinnerungen, wie sagt man, Vergangenheit von...
Geschwollen
in Vergangenheit. Marillion hat immer wieder richtig gut getan, das zu hören. Für mich war es eine tolle Woche.
So muss das sein.
Muss das.
Im Detail, also wir haben jetzt, glaube ich, alle schon mal zumindest so im Nebensatz erwähnt, aber es geht heute um Alex Meyer mit Wann fangen wir an?
Jetzt? Nicht den Fußballer.
Ja, richtig, nicht den sogenannten Fußballgott. Weiter geht's mit Marillion und Misplaced Childhood und zum Ende kommt As Days Get Dark von der schottischen Band Arab Strap. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de und wir haben heute wieder einen freundlichen Wein-Unterstützer. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen Hörer schon bekannt vor, und zwar das Weingut Volz und Sohn. Die haben hier schon mal den Cuvée Novum präsentiert. Es geht um das Weingut Volz von der südlichen Weinstraße in Essingen. Den Online-Auftritt findet ihr unter volz-wein.de.
Volz ist, mit V.
Genau, klar. Naja. Es ist ein Familienunternehmen.
Das wird ja Volz heißen.
Richtig. Wow. Genau, und die Lagen in Essingen bieten sich ganz besonders gut für den Weinbau an. Es sind sehr tiefgründige und fruchtbare Loss-Lehmböden in der Region. Und da ist rein schon von der Grundlage, von der natürlichen Gegebenheit her, eine überdurchschnittliche Weinqualität möglich.
Also Loss ist das Stichwort, lass uns mal anstoßen.
Richtig.
Man hört es schon.
Ihr habt gehört, das ist der Palatinum Rosé. Der ist von der Charakteristik her ähnlich wie der Novum, den wir schon mal hatten. Es ist auch ein Cuvée. Und der Wein vereint die Aromatik und die Struktur einfach sehr gut. Er hat feine, exotische Noten und ist gepaart mit einem tollen und ausdrucksstarken Mundgefühl. Genauso wie auch schon der Novum ist es ein Wein, der einfach zu jedem Anlass, für jeden, der zu Besuch kommt, gut genossen werden kann. Und ja, ich freue mich jetzt auch schon hier gleich nach dem Anstoßen den Schluck zu nehmen und dann werden wir auch drüber sprechen, wie es gemundet hat.
Also herrliche Farbe, muss ich schon mal sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Und vom Geschmack her natürlich genauso schön wie die Ansicht.
Ja.
Schöner Sommerwein. Also
mega.
Es ist jetzt noch nicht warm draußen, aber kann ich mir super vorstellen. So ein richtig schönes Sundowner, oder wie man das sagt. Ne?
Ja, Sundowner ist genau das, was einem da in den Sinn kommt.
Ja. Also wirklich sehr aromatisch. Und ja,
schmeckt auch mir als Neueinsteiger in die Weinwelt immer noch sehr gut. Wobei kann mittlerweile
schon, kann, aber kann bei ich, jedem
ja, sagen. Das stimmt auch also, wieder. Ja.
Du bist ja schon Mitte drin im Thema.
Ich bin trotzdem noch in der Grundschule der Weine, würde ich sagen.
Ist auch im Onlineshop bestellbar unter volz-wein.de. Der trockene Palatinum Rosé aus dem Jahr 2019 ist jetzt der Cuvée, den wir hier gerade trinken. Die haben auch eine super Auswahl an Probierpaketen, gemischte Pakete, nur Weißweine. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Sind wirklich auch tolle Angebote. Also man kann da über 10 Euro sparen, auch wenn man so ein Paket dann nimmt. Und ja, also wir hatten jetzt zwei Weine probiert von den lieben Leuten vom Weingut Volz und Sohn.
Essingen.
Und das war wirklich sehr, sehr toll. Hat uns super geschmeckt und ja, wird uns heute in der Folge begleiten, passend zu der tollen Musik, die wir gehört haben, wie zumindest zwei von uns fanden.
Ich fand es auch nicht schlecht. Ja. Ich werde ja noch im Detail drauf zukommen.
Jetzt beginn doch du einfach mal, weil du wieder der Vermeckerte bist, mit deiner Musik. Alex Meyer mit Wann fangen wir an?
Sebastian, der Vermeckerte.
Sebastian, der Vermeckerte. Ja, ich habe mir Alex Meyer rausgesucht mit dem Album Wann fangen wir an? Auf die gute Dame bin ich gekommen, weil wir ja, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, 2018, 19 irgendwann in
19.
Ludwigshafen bei einem Get Well Soon Konzert waren. Und da hat Alex Meyer als Vorgruppe gespielt, ist da aufgetreten. Und die fand ich damals schon sehr, ja, irgendwie imposant, so das Ganze, ja, musikalisch irgendwie, wie sie das gemacht hat. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Stand da, glaube ich, alleine oder gerade noch mit einem Schlagzeuger, glaube ich, auf der Bühne und hat da aber eine sehr, sehr gute ja, Show abgeliefert. Alex Meyer kommt aus dem Norden, wohnt aber in Mannheim, hat hier an der Popakademie studiert, wie so viele erfolgreiche Musiker aus Deutschland und der ganzen Welt, sage ich jetzt einfach mal. Aber ist ja wirklich, also ich glaube, die Popakademie ist schon was, wo hoch angesehen ist insgesamt in der Musikerwelt. Und da kommen ja wirklich sehr viel bekannte Produzenten und Musiker her. Unter anderem hat sie bei Dagobert Klavier gespielt. Den haben wir auch mal auf dem Maifeld-Derby gesehen und waren da recht angetan.
Auch eine guten Nummer für sich, ja. Papa, kennst du Dagobert?
Dag?
Nee.
Aber so ähnlich,
ja, quasi. Nee. Das ist so ein Schweizer.
Das war absurd.
Wie so eine Art Schlagersänger, aber auch auf so überspitzt gemacht. Und,
er hat mir ja schon viel beigebracht, aber den kann
den
ich
müssen wir dem mal noch zeigen.
Ja,
jedenfalls da war sie am Klavier schon gesessen, hat bei Casper Gesang beigesteuert und ist da schon sehr ja, weit rumgekommen, sage ich mal, musikalisch. Hat da eben viel schon gemacht, eigentlich schon immer ihr ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Hat dann Konstantin Kropper, der eben der Frontmann von Get Well Soon ist.
Der eine von
Get, der eine von Get Well Soon, der Konsti. Eben ihn kennengelernt. Er hat dann bei dem Album mitgeholfen, das mitproduziert.
Was man auch hört.
Eben, und das, finde ich, hört man extrem zusammen noch mit Konrad Henke-Lüdecke, wenn der Name hier noch stimmt. Der mit,
Herr Müller-Lüden,
der mit ihr zusammen studiert hat an der Popakademie.
Sorry, der musste jetzt
gerade. Alles gut. Raus. Und der eben so diese ganzen Percussion- und Schlaginstrumente mitgebracht hat und da so ein bisschen den Sound noch verfeinert hat. So. Und ich finde, das hört man insgesamt, dass da eben drei sehr talentierte Leute irgendwie zusammen das Album gemacht haben. Und ich finde es trotzdem nicht zu, ja, oder ich, so verkopft, sagt sie auch selber in so einem Interview, glaube ich, dass es eben guter Pop ist, der aber nicht zu sehr verkopft ist, also nicht zu viel drüber nachgedacht wahrscheinlich, was da gemacht wird. Trotzdem hört man halt, dass da wirklich so Können und ein Plan irgendwie dahinter steckt, finde ich. Wie findet ihr es?
Ja, ich muss sagen, es war, also ich bin in diese Hausaufgabenperiode gestartet mit der Meinung, dass das Album, was ich beigesteuert habe, vielleicht das Beste ist, was wir zumindest dieses Jahr im Podcast besprochen haben, und bin von dem Album am Ende, also am Ende war mein Album nicht mal mein Lieblingsalbum der Woche, weil mir hier das Alex Meyer Album wirklich richtig genial gefallen hat und ich war ja von vorne bis hinten begeistert.
Hätte ich jetzt ernsthaft nicht erwartet, dass du das so
abwechslungsreich ohne Ende,
weil es so deutscher Pop ist irgendwie, habe ich gedacht, dass
geil.
Das so dein Ding irgendwie nicht
war,
nicht hundertprozentig trifft, aber schön.
Ja, ich schließe mich an, also nicht jetzt wirklich das Beste oder so, das sehe ich jetzt gar nicht so. Sehr gute Musik, finde mir wirklich gut. abwechslungsreich. Ich habe ganz oft Nena gehört. Das ist mittlerweile, glaube ich, fast schon eine Beleidigung.
Nena Meyer-Landrut.
Dieser Konstantin Gropper mit seiner Vorliebe für Xylo, Marimba und sonstige Phonen. Also der kommt ja richtig raus. Ne? Also ja. Selten so oft Xylophon oder Marimba gehört. Abwechslungsreich bin ich absolut dabei. Ja, beste Scheibe, weiß ich nicht. Aber gute Musik. Ein bisschen beleidigt bin ich, weil Alex Meyer in einem Interview gesagt hat, also beim Musikstudium wird die schäbige Stadt am Rhein und Neckar erst eine Bleibe, dann aber liebgewonnenes Zuhause.
Meinst du Ludwigshafen oder was?
Gerade noch die Kurve kriegt, ja wahrscheinlich, genau. Ich fand es gut zu hören, war aber für mich jetzt nicht absoluter Favorit.
Okay.
Da will ich deine Scheibe nicht wirklich hinten dran irgendwo einsortieren, sondern gleichwertig mit großem Abstand zu Mary.
Ja, vielleicht ist auch die...
Das ist eine Frage des Geburtsdatums.
Ja, das mit Sicherheit auch. Aber nee, vielleicht war dann auch so dieser Überraschungseffekt. Also ich habe bei dem Alex Meyer Album, ich hatte es ja auch live gesehen und fand es gut damals, war jetzt aber von dem Album einfach extrem überrascht.
Ja, doch. Also ich fand es auch sehr... Also das fand ich auch ein deutliches beste Album eigentlich diese Woche. Ich muss vielleicht auch mein Intro da revidieren. Ich fand es... Natürlich waren die Alben gut, aber ich fand so, die hintereinander durchzuhören irgendwie schwierig. Da fand ich bei Alex Meyer war es noch am wenigsten schwierig, aber bei den anderen beiden, naja. Ja. Aber sprechen wir doch erstmal über ein paar Lieder von Alex Meyer aus dem Album Wann fangen wir an? Los geht's mit Ein Pilot, mit diesem Intro, wo ich nicht rausgefunden habe, ob das aus irgendeinem Film ist oder was.
Film? Fragezeichen.
Aber ich habe nichts darüber rausgefunden.
Ahnung. Ja, ich fand es irgendwie... Es hat sich so auf eine Art so wie unanständig angehört. So.
Schon wieder. Das wie beim letzten Mal. Bei Balthasar hast du schon gedacht, dieses was schöne, unanständige
Lied. Nimmst du irgendwas?
Das hat sich irgendwie so, für mich hat sich das so...
Gar nicht. Also für mich war das ein ganz klarer Tanzschule-Cha-Cha-Cha-Song.
Ja. Nee, ich habe ja nur das Intro gemeint.
Ja, ja, klar. Ja, ja, logisch. Wird. Natürlich, ja. Ne?
Ein, zwei, cha-cha-cha.
Genau.
So. Nett und angenehm zu hören. Für mich war das erste Lied, die erste Begegnung mit Alex Meyer. Und für mich war die Frage hier, und so steht es auch, wie die Stimme ohne irgendwie Verzerrung etc. klingt. Also mir war noch nicht ganz klar, wo geht's hin.
Aber ich glaube, das hört man dann ja im Verlauf des Albums.
Ja, aber hier halt noch
nicht. Nee. Und ich finde aber da auch, die Stimme wirkt direkt so ein bisschen poppig. Speziell, aber auch irgendwie so leicht tief irgendwie. Also nicht ganz, das ist keine ganz tiefe Stimme, aber so eine... mittellagige Stimme, die irgendwie trotzdem direkt so ein bisschen heraussticht, finde ich. Aber ist
doch lustig, dass mir alle meinen, es wäre ein Film-Song.
Ja, halt das Intro, dachte ich. Also nicht der Song, ist, dass es von einem Film kommt, aber das Intro habe ich halt gedacht, dass es vielleicht von irgendeinem Film kommt, aber ich wusste nicht.
Aber wie?
Wo will jemand vom Dach fliegen? Carlsson vom Dach halt wohl, ne?
Ja.
Aber ich habe geguckt, da gibt es keinen Henry.
Nee.
Henri.
Ich habe von Schein. Na gut, aber dann geht es ja nach Japan mit dem Pilot.
Aber hallo.
Ich probiere auch wieder mal Überleitungen.
Ja, das war eine tolle Überleitung.
ja, gefällt mir sehr gut.
Klingt immer noch Hawaii am Anfang.
Der Refrain finde ich sehr eingängig insgesamt. Oder?
Mega eingängig. Also das war so ein richtiger Ohrwurm, ein richtiger Hit auch. Also das ist für mich ein Hitsong. Der könnte auch so im Radio auf und ab laufen.
Ich habe gerade den Anfang gehört. Papa, wie klingt denn bei dir Hawaii bitte?
Oder so wie das?
Das klingt doch hundertprozentig nach Japan.
Ich war nie in Japan
und niemals. Ja,
ich auch
nicht. Auf Hawaii.
Ich habe da halt die Assoziation Hawaii gehabt.
Naja.
Mhm. Vielleicht habe ich Hawaii Toast gemeint. Kann
das jetzt sein. Das ist der Hawaii
Toast. Aber 1-10, aber klar, Japan steht bei mir.
Ja.
Was soll ich aufhören zu singen?
Ja, bitte. Bitte, auf jeden Fall.
Aber
ich mag die Musik, steht hier.
Definitiv. Es ist super. Auch so anders wieder als das erste Lied direkt. Und ich glaube, das zieht sich ja halt durch das ganze Album durch, das ist eben
alle
viele...
Alle Lieder sind anders.
Ja. Geigen spielen hier eine wichtige Rolle, sind hier ein Thema und ich finde, das Lied Japan ist gleichzeitig verspielt und trotzdem opulent. Das aber hat
die Japaner so sind, ne?
Ja, stimmt aber.
Klar.
Gut.
Ja. Ja, eben so dieser, ich hab's immer noch im Ohr, also...
Was ja der klassische Japaner auch...
Im Ohr.
Der klassische Japaner trägt ja auch Schuhe. Und Lied Nummer 3. Ich wollte
jetzt eigentlich was zum Lied sagen, dass eben die Strophe so sehr dieses Verspielte, Ruhige hatten, aber dann im Refrain kommt dann eben dieses Opulente, wie du es nennst. Mhm. Aber Schuhe werden in Japan ausgezogen.
Wessen Schuhe?
Deine. Die des Gasts.
Deine Schuhe?
Ach, deine. Ja. Na, sorry.
Lied Nummer 3. Hast du
eine neue Brille? Da ist wieder die Eishockey-Orgel.
Ich habe gerade, kurze Pause, ich habe gerade die neue Brille von meinem Bruder bemerkt. Mhm. Na, so gut kenne ich ihn.
Die hat er jetzt erst 4 Wochen oder so.
Nee, wie lange hast du die?
Ja, ja, schon so 3 Wochen.
Aber wir haben es so lange nicht mehr gesehen.
Hallo, ja, meine Herren, deine Schuhe. Ja. Das ist wieder die Eishockey-Orgel.
Meine Herren, deine
Schuhe. Dann wird es zur Rewe-Werbung für mich. Und warum singt die gute Frau Schnappes?
Ja, das Schnappes, ja, das Schnappinger.
Schnappeck, das ist doch
so vulgäres.
Um eine Referenz reinzubringen, deine Schuhe klingt genau wie ein Lied von wegen Lisbeth.
Wie ein bestimmtes Lied oder wie ein
generelles? Nö, wie generell Lied. Wie ein Lied von wegen Lisbeth.
Okay.
Sagt euch vielleicht jetzt nicht so viel.
Doch, aber, wir haben wir doch gesehen. Wir,
ja, aber, haben wir noch relativ kurz gesehen. Aber ist eben so ein kurzer, ja, kurzweiliger, schöner. Muss
ich jetzt direkt anhören, um es vergleichen zu können. Aber ich fand es ein wirklich flutterschöner Song.
Ja.
Was bei Hör dir zu gar nicht, das war nicht meine. Sehr schräg.
Aber da, finde ich, kommt die Stimme schön raus. Also da hört man, wie sie, dass die Frau auch gut singen
fand
kann.
Fand ich auch super. Ja. Also ich finde, das hatte so ein richtiges, hochwertiges Gefühl an sich. Ja. Und ich habe da den Begriff, der mir dann für das ganze Album auch so als Überschrift irgendwie gefällt, Premium-Pop. Das ist so, es ist zwar so poppig, so eingängig wie Pop, aber hat so was Hochwertiges irgendwie, was, wo man dann sagt, das ist nicht so generisch und nicht so 0815, sondern das ist Premium-Pop.
Ja, nee. Also ich weiß, was du meinst, aber Papa, mit diesem Schrägen da im Hintergrund sind ja diese ganz vielen
Chorale,
Elemente, Streichergeräusche und so. Ja.
Nee, ich mag es nicht. Aber ich anerkenne das ja, wenn ihr das gut findet.
Ja.
Gott sei Dank ist es alles Geschmackssache.
Anaconda. Ein wenig. Ja. Lied Nummer 5, Landjugend. Allgemeine Frage, auch wenn man den Begriff so hört und liest, was bedeutet für euch Landjugend? Also was erzeugt allein so der Titel für ein Bild in euch?
Also Bauernhof.
Ja, ich glaube,
irgendwo keine Stadt in der Nähe ist, wo man halt irgendwie so ein kleines Dorf mit 10 Häusern, jeder kennt jeden.
Auch da, ich lese so ja immer sehr viel. Sie schreibt ja selbst, dass sie im flachsten Teil Niedersachsens aufgewachsen ist. Und sie bezeichnet ihr Leben in der Jugend als Landpomeranzig. Und ich glaube, das drückt der Song auch aus. Ich also das, was man so in Filmen immer sieht, wenn die sich dort zu Tod langweilen, in so einem 300-Seelen-Dorf. Und wenn der Traktor vorbeikommt, ist das die einzige Höhepunkt. Ne?
Ja, ich finde, so der Begriff Landjugend hat für mich auch so ein ambivalentes Bild, was ich dann mir so vorstelle. Das ist einmal so der so ein Cowboy-artiger junger Mann, der mit so einem Grashalm im Mund einfach gemütlich auf der Wiese liegt.
Das ist aber nicht in Deutschland.
Und so Hausarbeiten macht.
Geisepeter.
Ja, so Geisepeter-Style. Und das andere Bild ist dann aber so feuerwehrfestmäßig.
Ja, ja.
So Eskalation und ja, genau. Die sind schlimmer wie die Städter. Und das ist so dieses zweischneidige Schwert, was so Landjugend für mich irgendwie repräsentiert.
Und das drückt sie ja auch quasi aus in dem Lied. Nämlich einmal, dass sie es hasst, aber gleichzeitig liebt es halt auch so. Und das kann
dieser
man sich,
glaube ich, auch. Ich liebe jeden Fleck.
Das kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen,
in
wenn man so
Hexsäule, ne? Also
irgendwie so auf dem Land aufgewachsen ist, dann hat man da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Andererseits findet man es halt, glaube ich, wirklich immer schön, da zurückzukommen und sich so diese ganze Jugendzeit sich daran zurückerinnern.
Ist ein Lied, was auch ein sehr präzises Bild erzeugt und so ein Gefühl, wenn man das hört, dass du
so
hast sofort
alles sehr sprechend halt so, was
du da erzählt.
Ihr seid ja keine Landjungs, ihr könnt es auch gar nicht nachvollziehen.
Ja, Vorstadt.
Städter,
wisst ihr ja, du hingegen schon.
Nee, auch nicht.
Aber vielleicht ein bisschen mehr als wir.
Nee.
Früher war hier, wo wir wohnen, noch ländlicher vielleicht.
Ich bin
zwar jetzt
der Jüngste, aber ganz
so schlimm. Vettel.
Frag nicht, warum, ist für mich ein Meisterwerk.
Echt?
Ein Hammerlied mit viel Seele und Ausdruckskraft. Für mich sehe das als Meisterwerk.
Ja, ist ein schönes Lied auf jeden Fall.
Sehr
passiert nicht so viel in dem Lied.
Ist ein reines Meisterwerk. Passiert nicht so viel insgesamt, aber es ist eben sehr reduziert, aber in dieser Reduziertheit sehr gut.
Intensiv, gute,
eine reine Reduktion.
Intensiv und intim.
Ja.
Das ist eine Jus.
Schön.
Schön.
Das erste Mal steht bei mir, erinnert mich an Nena. Gesanglich.
Ja.
Also nicht Lena Meyer, sondern Nena. Ja, jetzt.
Okay.
Ja, gut. Vielleicht habe ich da
dann alte hat Nena. Hat Nena eigentlich einen Nachname?
Nene.
Ja,
oder ist Nah der Nachname?
Müssen wir fragen,
Na.
Ne?
Vorname Nee, Nachname Nah. One-Way-Ticket. Am Anfang fand ich, oder klingt das Lied sehr nach so Country-Western irgendwie.
Das klingt nach den Arctic Monkeys.
Kurz vor so einem Shootout. Sag mal da Shootout? Nee, ja. Shootout ist beim Eishockey.
Nee, was sagt das? Das ist Shutout, oder?
Nee, Shootout ist Penalty-Schießen.
Ah ja, aber
zu Deutsch.
Ja, ja.
Halbdeutsch.
Ein Duell. Kommen wir
Neudeutsch.
Genau, so ein Schießduell halt.
Kennt ihr das, wenn man
und
so sagt?
Kommt
warte mal. Kennt ihr das, wenn man so sagt, Neudeutsch? Und damit ist eigentlich immer Englisch gemeint.
Ja.
Okay.
Kenn ich.
Nee.
Naja.
Gut. Ja, dann kommt die Tremolo-Gitarre rein nach diesem Country-Start. Und dann finde ich diese geilen, rockigen Einwürfe, die dann kommen am Ende, wo das Lied so ein bisschen explodiert, will ich mal sagen. Finde ich extrem gut, extrem, Achtung Christus, das will ich freuen, dynamisch das gesamte Lied. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
So ein Fingerschnipslied, ich stelle mir vor, dass da jemand einen dunklen Hut ins Gesicht gezogen hat, dass das alles schwarz-weiß aufgenommen ist.
Noir.
Und spielt in einer alten Fabrikhalle oder in leeren Büros.
Wahnsinn. Ja, das, ja.
Falls
das,
man mal ein Video machen wollte dazu, das ja,
wäre. Das ist ein neues Ding von uns, gell, dass wir so Video-Ideen mit
präsentieren. Ja, für die nächste Karriere-Schritte.
Also ich habe mich bei dem Lied, als es dann so krachend, rockend, elektronisch, gitarrend wurde, gefragt, was kann dieses Album bitte nicht? Also da ist ja wirklich alles von allem was dabei und alles klingt geil und alles passt und funktioniert und das fand ich, da ist es bei mir dann so richtig gedämmert, wo ich denke, das ist extrem beeindruckend, wie wie leichtfüßig das Album die ganzen Stile und die ganzen verschiedenen Richtungen vereint und zusammenfügt, ohne dass es irgendwie blöd oder kitschig klingt. Ganz, ganz toll.
Ja.
Was soll man sagen?
Was soll man dazu sagen? Eben, bei was soll man sagen, habe ich eine berühmte Filmfigur im Hintergrund erkannt. Ihr auch?
Nö.
Welchem Hintergrund?
Nein, im Hintergrund, die Hintergrundgeräusche. Da ist doch eindeutig R2-D2 mit dabei, der da so ein bisschen rumpiepst. Aber nun gut. Aber insgesamt auch wieder so ein schönes Lied, wo, wenn ihr es nicht gehört habt, dann halt nicht, wo viel passiert in dem Lied irgendwie, so eine schöne Dynamik wieder am Start so.
Aus dem Song trieft natürlich aber auch die Mitarbeit von Konstantin Grupper. Ja, also das ist bis jetzt der Get Well Soonigste Song auf dem Album. Was aber was Schönes ist. Also.
Ja, so ein bisschen gleichartig, habe ich mal da notiert. Also das kommt so, da ging es in so ein Fahrwasser. Das fand ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich
anders. Okay. Na gut. Okay, muss jeder selber wissen.
Dann geh doch nach Opferland.
Genau, geh nach Opferland.
Die Melodie klingt so bekannt, aber was ist es?
Max Rabe.
Keine Ahnung.
Das hat ja, was das Max Rabe. Max Rabe auch singen, das stimmt. Ja. Das wäre ein richtig guter Max Rabe-Song.
Ich war echt ganz verzweifelt, weil ich nicht draufgekommen bin. Was ist es?
Aber ja, ist so ein bisschen so ein lustiger Text irgendwie, der so, was man so liest, so ein bisschen gegen die Wutbürgerschaft gerichtet ist.
Okay. Da habe ich den Netter Einhorn-Vanille-Maiklöckchen-Song.
Ja, ist ja quasi, aber halt mit einem Text, der dann eben gegen diese Wutbürgerschaft so ein bisschen gerichtet ist insgesamt.
Die Bürgerschaft.
Ja, aber auch wieder ein schöner Song und wieder anders als, ja, ich weiß, alle Lieder sind anders, aber halt so vom Stil her nochmal was anderes
reingebracht. Definitiv.
Schön kaputt.
Jetzt wird's wieder erwachsener.
Ja. Mhm. Schwerwiegend, tragisch. Ja. Gut.
Gut. Ja, einfach. Stabiler, okay, passender Song.
Sprit.
Sprit finde ich, wenn das ein anderer Künstler hätte singen können, müssen, dann wäre es auf jeden Fall Peter Fox gewesen.
Ah, okay.
Wen hast du da stehen? Weil du hast auch irgendjemanden da stehen, so wie du gerade geguckt hast.
Ja, ich hab im ersten Teil habe ich Cat Frankie, die australische Sängerin. Und dann habe ich am Ende, und ab dem Refrain und gegen Ende hinten raus, habe ich, das ist nicht als Beleidigung gemeint, muss auch nicht als Beleidigung gemeint sein, habe ich die Söhne Mannheims gehört. Das hat für mich geklungen wie so ein Lied, was von der Stilistik her auch von den Söhne Mannheims hätte kommen können.
Ja. Okay.
So diese klassische Söhne Mannheims Hochphase hat es irgendwie versprüht.
Weil halt auch noch diese vielen Sachen halt im Hintergrund passieren, was so Söhne Mannheims ja auch. Ich meine, Söhne Mannheims sind ja grund an und für sich nicht schlecht. Die haben halt schlechterweise so eine Persönlichkeit da drin gehabt, die sich so ein bisschen abgewandelt hat. So. Aber grundsätzlich,
also bei Sprit, um es da nochmal raufzulenken,
besser so,
wird deutlich, dass Alex ihr Ding macht, auch wenn sie schon viele Niederlage-Lieder hat. Also die hat ja wirklich schon ziemlich einstecken müssen. Und das ist für mich dieser Song, der zeigt, trotzdem.
Ja. Und es geht ja auch
Euer Zweifel sind mein Sprit, schöner Text.
Weil wenn sie fällt, geht es ja auch noch mal so ein bisschen weiter, wo sie wahrscheinlich so über sich selber ein bisschen so singt, eben dieses, dass niemand an sie geglaubt hat. So und
nicht so beliebig, der Song. Ja. Also das ist auch wieder
und das gefällt mir auch wieder. Eben sehr trommellastig so, also diese Percussion-Geschichte, die da am Anfang, wo ich da erwähnt hatte. Ein bisschen Streicher noch mit am Start. Also das gefällt mir auch wie alles eigentlich sehr gut. Christoph, was hast du noch dazu zu sagen? Oder möchtest du widerlich schnell zum letzten Titel wechseln?
Ja, das war für mich dann auch so das passende Motto zum letzten Song, weil das Album ging für mich insgesamt widerlich schnell vorbei. Okay. Es ist ein klimpernder, schummrig, schöner Abschluss. Die Bläser erinnern dann auch wieder an Get Well Soon. Und ja, Fazit, das Album verging widerlich schnell.
Ich habe da nur die Endstelle, also wirklich so ein Endpunkt.
Neudeutsch für das Ende.
Ja, ja, Neudeutsch, genau.
Ja, ja, aber schönes Ende Dekadien auch wieder. Ja. Ja, genau. Also wirklich insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Album, was uns allen dreien sehr gut gefallen hat.
Absolut.
Ich jetzt ist nur die Frage, haben wir auch Favoriten? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Favoriten
habt. Aber hallo, zahlreich.
Älterer Sohn, wie würdest du dich entscheiden?
Ich entscheide mich für den Hit mal wieder, Japan.
Japan! Sebastian, du kommst als letztes, weil sowas du was. Dann hätte ich gerne, wenn sie fällt. Wenn sie fällt.
Wenn sie fällt, das gefällt mir auch gut. Aber ich nehme das Lied One-Way-Ticket wegen der geilen Dynamik, dieser geilen Verschiedenheit. Und das kommt auf die Playlist. Und wir verabschieden uns in eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem nächsten Album.
Misplaced Childhood von Marillion, erschien am 17. Juni 1985. Ein Klassiker aus meiner Jugendzeit und das erste Konzeptalbum von Marillion. Ich habe es euch ja schon oft angedroht, habe schon oft Vergleiche auch zu Marillion gezogen. Ich denke, die Top-Titel, Kaylee, Lavender oder so, das kennt ihr, oder? Gehe ich fest davon aus?
Kaylee
kann ich.
Das kann ich auf jeden Fall.
Lavender?
Lavender kam mir irgendwie bekannt vor,
aber ich wusste so. Es hat so ein vertrautes Gefühl, aber ich hätte es nicht benennen können oder so.
Gut, so zwei, drei Facts zu der Band, wurde in der Pause schon besprochen. Der Vater wird jetzt wieder 20 Minuten erzählen. Ich mach's kurz.
Wer sagt denn sowas?
1979 gegründet als Instrumentalgruppe unter dem Namen Silmarillion. Da gibt's ein Buch von Tolkien. Oh. Und am Anfang war kein Gesang dabei. Und 1981 stieß dann der Sänger Fish, Derek William Dick, dazu. Fish war Frontman von Marillion bis ins Jahr 1988. Da ist er aufgrund von, naja, sagen wir es, musikalischen Differenzen aus der Band ausgeschieden. Aber in die Schaffensphase mit Fish fielen die größten Hits. Kaylee, Lavender, Incommunicado waren alles Top-10-Hits zu der Zeit. Und Fish hat natürlich eine sehr theatralische Gesangsweise, ist an der Stelle auch immer mit viel Verkleidung auf die Bühne gegangen. Also weiß nicht, ob ihr mal ein Bild gesehen habt von Marillion. Müsst ihr mal angucken. Es gibt auch das ein oder andere Live-Mitschnitt. Sehenswert. Nach der Ära Fish ist Marillion, hat sich ein bisschen gewandelt, ist aber heute noch eine Band, die in einer gewissen Fanszene noch gut verankert ist und auch noch gern gehört wird. Wie kam es zum Album Misplaced Childhood? Fish war nach der Fugazi-Tour relativ ausgebrannt und war in seinem Haus und hat von einer Freundin einen Brief bekommen und da war eine Notiz dabei und diese Notiz lautete: Ich denke, das könnte dir gefallen, und in einem weißen Papier war weiße Blitzsäure. Er hat es dann genommen und hat herausgestellt, dass das eine Droge war, die ihn mehrere Tage außer Gefecht gesetzt hat, und in dieser Zeit ist Misplaced Childhood entstanden, also die meisten Skizzen davon. Noch erwähnenswert ist, das ist das einzige Album, das in Deutschland in West-Berlin aufgenommen wurde.
Das einzige Album auf der Welt, oder?
Nein, von Marillion. Sorry. Gut, Konzeptalbum, also glaube ich, wenn du sagst, du hast geskippt.
Nee, das nicht. Ich habe es ganz gehört. Nee. Hab aber, also jetzt gerade am Ende, wenn ich es dann nochmal mir so durchgehört habe, dann habe ich auf Shuffle gestellt und fand es dann angenehmer insgesamt, als okay, einzeln zu hören.
Wie war es denn so? Musik von 1985, war es was Neues?
Ja, es war so, für mich war es
Gutes?
Insgesamt war es gut. Ein Stück weit so diese erwartbare 80er-Musik irgendwie, teilweise.
Oh!
Finde ich so ab und zu, aber halt so, und auch diese erwartete Papa-Musik, okay, wenn man das so sagen darf. So, ne? Das ist ein Album, wo man weiß, das hast du bestimmt früher auch viel gehört, oder?
Verschlungen?
Ja.
Und live gehört vor allem live. Ich war ein großer
Marillion. Warst du auf Marillion-Konzerten
auch? Ja, natürlich, hab ich schon erzählt. Ludwigshafen, Eberthalle. Misplaced Childhood mit Fisch, also absolut
Haifisch?
Unvergesslich.
Hast du dann Haifisch gesagt?
Nein!
Entschuldigung, ich entschuldige mich.
Christoph,
bei allen.
Wie war bei dir?
Mir hat auch sehr gut gefallen. Also es war wirklich eine spannende, abwechslungsreiche Reise. Ja, also mich hat es jetzt nicht. Es hatte diese Woche halt auch eine extrem starke
Konkurrenz.
Marktbegleiter, wie man so schön sagt. Und deswegen ist es jetzt nicht so rausgestochen für mich, aber war ein absolut gutes, starkes Album, hat Spaß gemacht zu hören in jeder Hinsicht.
Ist für euch eigentlich die Zeit nachvollziehbar, ne? Was, also zu welcher Zeit so Dinge entstanden sind?
Kalte Krieg. Das
war komplett anders wie heute, ne?
Überhaupt nicht. Also das haben wir, glaube ich, schon mal bei was war es, Pink Floyd oder bei irgendeinem Pink anderen Floyd. Album besprochen, wo man so dieses damals hast du halt die CD gekauft oder die Platte und dann
da hast du drauf gespart.
Musstest du die halt auch hören. Marillion so.
Hat was Neues, dann hast du wirklich da 12 Mark oder was damals so eine Platte gekostet hat und bist da in den nächsten Supermarkt, dann hast du die Platte geholt und dann hast du dich da wirklich tagelang eingeschlossen und hast dann die Rille vertieft,
weil vor allem du 20 Mal gehört du konntest ja nur... Du konntest ja wirklich nur so hören. Wenn man jetzt ein Album hört und hört ein Lied und denkt sich, ey, was ein Scheiß, will ich nicht hören, hast du einfach weiter geskippt. Damals hat man das nicht Ton machen können. Ton hat nicht
mehr hoch, so. Stückel weiter,
setzt klar,
wieder runter, Scheiße, es war zu weit. Hoch, richtig. Wieder zurück. Also man konnte es ja sehen, wenn neue Lieder angefangen habe. Aber
damals war es eine viel schwerwiegendere Entscheidung, sich zu entscheiden, ich höre jetzt diese Musik.
Ja, und man, das hat auch eine andere Wert. Also selbst vor 10 Jahren oder so, da war für mich so eins der Highlight, wenn ich mit meiner Frau oder damals Freundin dann nach Berlin oder Hamburg gegangen bin, war ja für mich gleiche, das Highlight.
Ist die gleiche.
Aber. Ist die gleiche, ja. Okay. Liebe Grüße. Das war für mich eins der Highlight von so Reisen. Ah, da gibt es eine viel größere CD-Auswahl im Saturn. Und dann sind wir, wenn wir da irgendwo hingefahren sind, bevor wir zu irgendeiner Sehenswürdigkeit gegangen sind, immer zuerst mal in den Saturn und haben irgendwie für 50 Euro CDs gekauft im Saturn.
Da gab es, also ich erinnere mich, im bekannten Freundeskreis gab es Leute, die sind dann auch in die Stadt und sind in diese Plattenläden und haben dann wirklich eine Platte nach der nächsten angeschleift, sind an den Tisch, wo man dem Typ die Platte gegeben hat, dann hat man Kopfhörer in die Hand gedrückt und durfte mal reinhören. Es war mir alles zu doof. Ne? Also gut, okay. Wollen wir in die einzelnen Songs so ein Stück weit reingehen? Das frage ich immer. Beim Hashtag Pseudo Silk Kimono, ganz lustig, da gibt es ja diese sprachliche Safe in the Sanctuary, also die eine Textzeile. Ich habe immer Sif verstanden. Sif in the Sanctuary. War jetzt total erstaunt, dass ich, wie ich den Text mitgelesen habe, dass es safe war. Bin vom Glaube abgefallen. Hört es euch nochmal an, ihr werdet ab jetzt immer nur noch Sif hören.
Die Stimme ist direkt mal sehr einschneidend. Speziell so halt.
Als Fisch. Aber das schärft einen direkt, also man ist direkt so reingesaugt. Also man kann gar nicht so dieses Lied so nebenbei hören und sich so denken, nicht. So, ach ja, so, sondern man denkt direkt so, huch, was ist da los? Aufmerksamkeit.
Man hat irgendwie so eine angsteinflößende Stimme ein Stück weit auch, oder?
Ja,
wenn der dir irgendwas Böses erzählt, dann hat man Angst.
Wurde oft mit Peter Gabriel, Sänger von Genesis, verglichen. Und vor allem das Äußere, der war immer geschminkt, hat wieder irgendwelche Fischmuster im Gesicht gehabt oder so. Also so total seltsamer Typ, ne? Aber die Stimme ist schon sehr beeindruckend.
Ja, definitiv.
Geht in Kaylee über, eigentlich so ein typisch untypischer Marillion-Song, wenn man den Rest so hört. War ein riesen Hit damals.
Ne? Auch ein typischer 80er-Song, oder?
Ja, also so das Gitarre-Solo und so, also das unverkennbar.
Ich habe jetzt aufgeschrieben, das klingt wie Genesis, Bon Jovi, Toto, alles in einem. Ja, genau. Richtig geil, energetisch, ja, druckvoll, dramatisch.
Ich weiß nicht, was es für ein Instrument ist, aber so glockenspielartig im Hintergrund dieses... Oder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Glockenspiel ist, aber du...
Die Hell's Bells sozusagen.
Ich habe gerade überlegt, ob mir ein Wort mit Marillion und Marimba einfällt, aber hat nicht geklappt.
Lavender schließt sich gleich an. Es ist der zweite Hit als Single. Eigentlich ein total kindlicher Song, aber die Stimme ist halt total erwachsen. Ne? Also das zeigt auch diesen Widerspruch dann.
Es hat irgendwie was, so was dramatisch Musical-eskes, so herzzerreißend. An der Grenze zum Kitsch fand ich ein Stück weit.
Ja, also auf jeden Fall sehr mächtig insgesamt, das Lied so. Sehr dynamisch auch wieder.
Ein mächtiger Happen.
So dieses Musical-artige insgesamt und dieses komische Dilly-Dilly.
Genau.
Das kommt da, oder ich weiß nicht, wo es original herstammt, aber ich habe dann mal danach gegoogelt, nach diesem Dilly-Dilly. Und es kommt im Film Dornröschen von Disney, gibt es ein Lied, wo auch genau den gleichen Text hat, wie diese paar Zeilen.
Ja gut, es geht
also
ja
die ist ganze scheinbar Zeit. Irgendwie so ein Märchen.
Es geht ja um Kindheit so. Und das zu durchleben. Und
wahrscheinlich ist
negative
das,
Dinge. Also,
habe so ich nicht genau nachgeguckt. Jetzt
reingefuchst, ja. Aber ich denke, dass das, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, dass man das wieder findet. Die Bittersweet, dreiteilige, ja, Sweet schon,
kann man sagen. Hervorragender Name finde ich, Bittersweet. Ja. Also das ist mir heute Mittag auf der Heimfahrt erst gekommen, als ich das nochmal gelesen habe. So Bittersweet, das ist mega das geile Wort.
Das ist ähnlich wie Voy Black.
Jetzt hast du schon verraten.
Schlagzeug in alle einzelnen Elemente zu hören. Ganz selten, dass wirklich das Schlagzeug komplett durchgespielt wird. Also alle Einzelteile zu hören. Kanalwanderung vom Bäcker auch, also rechts, links.
Was? Oder, ja, vom, ich gehe auf Kanalwanderung. Macht's gut.
Ach, vom Becken. Ich habe vom Bäcker. Und ich dachte, was für ein Bäcker mit, was für Kanalwanderung.
Ich erinnere mich, dass dieses Stück live so beeindruckend war. Also das ist was, das ist in Erinnerung drin. Aber ab 1,25 habe ich Arab Straps, habe ich kurz vorher gehört.
ja,
hört
ja,
mal rein.
Ja.
Also das war gar nicht definitiv, so weit weg davon. Ja. Also war echt spannend. Ne? Ja, sehr langer Song durch diese drei Teile, aber ja, ich finde es toll.
Ja, also ist extrem verrückt, verworren, seltsam. Und immer wieder überzogen und so absurd dramatisch, also so, dass man sich so denkt, so, oh, was geht denn da jetzt ab? Und da passiert auch einfach so viel, dass das auch wieder so ein Stück ist, wo man so ganz aufmerksam die Ohren spitzt und was man, glaube ich, kaum irgendwie im Hintergrund laufen lassen kann, weil das erfordert und das verlangt und holt sich auch automatisch durch die Klänge die Aufmerksamkeit, die es verdient.
Was ich dann wiederum nett verstanden habe, also ich finde ja diese Lieder, wo dann irgendwie vier Lieder im Lied drin sind, und dann gerade bei 5,52 oder 5,53 irgendwie um den Dreh rum, ist es halt wirklich, da fängt halt de facto ein neues Lied an. Mhm. So, und warum deklarieren sie das dann halt nicht einfach als neues Lied, sondern
weil
packen
das
da
total kurz, wenn man es
deklariert. Mit da rein, so, ja, also das ja, verstehe ich halt da an manchen
Stellen. Ja, aber ich glaube, das muss man textlich oder
ich mein, in der klar, Entstehung ja, logisch, sehen,
wahrscheinlich. Da gibt es für ein Außenstehen keinen Grund, glaube ich. Für mich ist Heart of Delosion nächster Höhepunkt musikalisch. Das ist ein für mich sehr komplexes Stück, das nicht einfach zu hören ist. Und ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde das schlichtweg genial.
Ja, das ist. Ja. Das hat so ein extrem hohes Energielevel durchgehend. Das ist immer an. Also das nimmt sich nie zurück, sondern das hat so eine Energie und so eine Entschlossenheit, die auch auf dem Album, finde ich, ein ganz starkes Alleinstellungsmerkmal haben. Da ist weniger Dynamik drin, was aber an der Stelle ja nicht schlimm ist, weil es halt wirklich durchgehend Vollgas ist und das macht wirklich Spaß.
Das war auch live gut. So, ne? Also
das ging wirklich, ich, ja.
Das ging anderthalb Stunden länger,
haben die ganze
Zeit damals nicht gedauert.
Ja, lang, ja. Bei dem Lied finde ich, wenn dann am Anfang diese Gitarre dann so richtig einsetzt, klingt es so ein bisschen wie so ein Intro-Song von einem Superhelden. Also wenn irgend so ein Superheld kommt, dann könnte genau die Musik im Hintergrund laufen, wenn er so, keine Ahnung, aus dem explodierenden Haus eine Katze rettet.
Waterhole ist ein sehr eintöniger Song. Ist auch der, wo es keinen direkten Übergang gibt. Also da ist ein echter Cut dann auch auf der Platte. Also für mich klingt der am ehesten nach diesem LSD-Trip, den er durchlebt hat.
Xylophone Action Deluxe mit sehr viel Wubbel-Wubbel im Hintergrund.
Wubbel-Wubbel.
Für mich, das kommt in den letzten 3-4 Wochen oder 3-4 Podcasts auch immer häufiger, das Thema, dass ich mich da auch so vom Titel habe wieder beeinflussen lassen.
Wasserloch.
Ich weiß gar nicht, ob das auf Spotify Wasser auch stand. Es heißt hier Waterhole, Klammer, Espresso, Bongo. Was Espresso mit X finde ich erstmal sehr lustig.
Herr Opa, ich will Espresso.
Ja. Zwei Espressos.
Aber Bongo.
Wow. Der war gut. Okay. Aber ja, für mich klingt der Titel Waterhole Espresso Bongo wie eine Strecke von Super Mario Kart.
Und
das habe ich nicht aus den Ohren gekriegt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist der Hintergrund von der Waterhole Espresso Bongo Strecke.
Ich habe nicht Super Mario Kart oder Mario Kart gehört, sondern ich habe Crash Bandicoot gehört, wenn man da so irgendwo rumhüpft. So.
Das ist eine Videospielmusik irgendwie.
Definitiv, hundertprozentig wird es irgendwo aufgegriffen. Nun gut.
Lords of the Backstage ist wieder ein völlig anderes Genre. Also da wechselst du so den Stil komplett.
Habt ihr mal wieder, ich habe ja letzte Folge schon einmal den Takt ins Spiel gebracht. Oh. Habt ihr diesmal gehört, was es für ein besonderer Takt war? Nee,
und mit dem Kürzer, mit einer Brüche.
Das hat das letzte Mal schon gut geklappt. Aber dieses Mal ist das nämlich ein 7/4-Takt.
Ah.
Hört mal rein, zählt mal mit. Funktioniert.
Für mich
8.
Ja, für mich hat Lords of the Backstage einerseits so ein bisschen Phil Collins-Sound auch wieder in sich. Und das Lied trägt für mich irgendwie so ein Glitzersacko. Das ist so ein richtiges Glitzersacko-Lied. Also
Meridian
ist,
hat alles, aber kein Glitzersacko.
Ja, aber doch, das Lied erfordert irgendwie ein Glitzersacko, finde ich.
Clowns-Kostüme und irgendwelche Fugazi oder schon was.
Der Fugazi, Ragazzi.
Der 8. Song ist die Rockoper Blind Curve. Da ist Pink Floyd drin, da ist The Wall drin. Das ist ein mystisches, dunkles Lied mit ganz viel Abscheu und Hass gegen Krieg und Gewalt. Also auch da ein klares Statement an der Stelle. Aber es ist eine Rockoper.
Ja, kann man, glaube ich, mit dem Wort Rockoper gut umschreiben, das Lied.
Hat dazwischen, hat auch in der Mitte irgendwie so einen schamanischen, verschwörerischen Teil, wo es dann auch so manisch und unkontrolliert wird.
Ja, ist mir, dunkel,
ich ja, ist ja. mir jetzt ein bisschen zu spacey dann da in dem Teil. Ja. Aber hat auch nochmal, ist interessant auf jeden Fall, ist eine andere Note auch nochmal auf dem Album.
Aber sie kriegen ja die Kurve bei Childhood's End.
Oh ja.
Da wird es sehr wach, sehr musikalisch, die Sonne kommt durchs Fenster, rhythmisch, positiv, entspannt. Und am Schluss klingt es, wie wenn die Serie Magnum kommt.
Bin ich falsch, wenn ich da
U2
als Beispiel habe?
Wie, wer?
U2, von der Gitarre her. Also gerade der Gitarrensound klingt, finde ich, sehr nach U2.
Ich habe geschrieben, Phil Collins auf Level 100.
Geht auch, ja.
Irgendwie kommt auch hin. Irgendwie so ein aufgedrehter Phil Collins. Das ist, wie du sagst, Papa, das hat sowas Sommerliches irgendwie. Ich habe sowas Tänzelndes,
ja,
Leichtigkeit.
Froh, dass man durch ist, ne? Ja.
Ist aber auch so emotional brachial irgendwie. Ja, das schlägt irgendwie ein. Also das geht überhaupt nicht spurlos an mir vorüber. Und,
aber es kann nur am Ende stehen von dieser Geschichte.
Ja,
es ist schade, dass da noch dieses White Feather kommt. Das kann man gleich
White
lösen.
White Feather klingt
runterschmeißen,
zu unruhig. Klingt wie Tenacious D.
Ja,
also auch vom Gesang
stimmt.
her 100%. Ich könnte das auch Jack Black singen.
Also, aber das kann man streichen. Das passt da einfach nicht in dieses Konzeptalbum. Aber ansonsten wisst ihr jetzt, wenn ich ab und zu von Meridian spreche,
wir jetzt Dilly Dilly und so weiter.
Dilly Dilly, genau.
Dilly. Ich fange an mit den Favoriten, damit es mir keiner
Favorite,
klaut.
Ja. Okay.
Ja, sicher. Und ich nehme das Lied Nummer 3, Lavender Dilly Dilly.
Wow. Okay. Schwierige Position, sollte spekulieren und hoffen, dass der Papa mein anderes Lied nimmt. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme den Hit. Ich nehme immer die Hits so gefühlt und setze hier Kaylee auf die Playlist.
Ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, ich habe nichts darstellen.
Ach, Vater.
Mir fällt es extrem schwer, da eins rauszuziehen. Aber ich mache es natürlich trotzdem und ich gehe auf Blind Curve. Die Rockoper. Das ist zwar ein langes Stück für die Playlist, aber
das, ist okay.
Das zeigt Meridian. Vielen Dank, dass ihr euch da durchgemüht habt.
Gerne
doch. Wir gehen in eine Entspannungspause.
Lecker.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die erste Suche, die Google einem ausspuckt, beziehungsweise das erste Ergebnis, die Google einem auf die Suche ausspuckt, lautet: Ein Arab Strap ist ein hierzulande eher unter der Bezeichnung Cockring populäres Penisgeschirr zur Erektionsunterstützung.
Hat er das gesagt?
Dieses eher desperate Sexutensil dient dem Songwriter-Duo Aidan Moffat und Malcolm Middleton als Namenspate. Wir sprechen über die Band aus Schottland mit eben jenem Namen Arab Strap.
Müssen wir diesen schwarzen explizit Folge dann drüber?
Nee. Kann sein, dass unsere Folge jetzt so ein explizit Symbol braucht, aber naja,
come in the club,
kann man nichts machen.
Okay.
wie soll man Arab Strap beschreiben?
Gar nicht.
Das fällt einem extrem schwer, das zu greifen.
Schottische Indie-Rock-Band.
Das klingt erstmal
aber
wie
Band aus
alles. Ja, die Band ohne
Duo,
Namen.
Aber keine Band.
Und ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, Olli Schulz hat es im Podcast mehrfach empfohlen. Ich bin ganz schwer reingekommen Und deswegen jetzt direkt die schnelle Frage an euch. Wie seid ihr reingekommen? Wie ging es euch mit dem Album im Allgemeinen?
Also ich kam von links außen und bin gut reingekommen.
Und ich habe ihn gemacht.
Nee, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe dir auch, glaube ich, geschrieben, was du da
problemlos ja, wieder im Mittelpunkt stehen, hat es ja, so dramatisiert. Und,
also ich wusste jetzt auch nicht, was da so
eure Gedanken sammeln
kompliziert und schwierig sein, sondern es sind halt Schotten.
Kann man nur im Liege und mit... Oh.
Und nur wenn die Spülmaschine auf links gedreht ist
und ja, so. Ja genau, mit rechts drehender Säure. Also es war total easy reinzukommen, es war überhaupt nicht komplex. Wenn man allerdings ins Netz geht und sich die Typen anschaut, kann man das nicht glauben.
Die sehen aus wie du.
Irgendwie. Ich weiß nicht, für wen das eine Beleidigung ist. Ne?
Für niemand. Das ist einfach ein Fakt. Das sind ja, so mittelalter ganz, Männer.
Echt, wenn die hörst und dann siehst, denkst du, das kann nicht sein.
Nee. Also die wirken rein akustisch irgendwie.
Danke fürs Mittelalter.
Echt? Gerade eben. Gerne. Wie ein Gouda. das Bild, was ich hatte, waren irgendwie so lockige mit bis End 20er mit so einem Hut auf. Die dann eben ja so extrovertiert mäßig, nicht extrovertiert, aber so extravagant.
Palatinum Rosé ja, trinkende, vom Weingut Volz trinkende Menschen.
Für mich waren so, halt auch, weil der Sound halt ähnlich ist, so The National-Typen, halt so alte,
ja,
das sind diese verschwurbelte, verrunzte, verranzte, grauhaarige Typen, die halt so in ihrer Kammer hocken und das so vor sich hin erzählen. So
sind die gar nicht, ne?
Ja, so wobei, sind sie nicht, aber liest, so hört es.
Ihre an. Songs erzählen von der Scheißliebe, dem Scheißleben, von Sex, Alkohol, Eifersucht und dem ganzen anderen Scheiß. So wird es umschrieben.
Ja.
Echt spannend.
Habt ihr auf die Texte auch geachtet?
Selbstverständlich.
Ist bei mir ja auch so ein Thema bei englischen Alben, dass ich das oft so ein bisschen unterm Radar durchfliegen lasse. Aber hier war es jetzt auch eben auch vielleicht auch durch die Vortragsweise, die ja doch recht eigen ist. Also
das ist halt viel dieses Erzählerische.
Ja, genau, erzählerisch also murmeln.
Gefühlt wenig gesungen auf dem Album so.
Ja.
Cooler Dialekt, ne?
Krass, ja.
Dieses Schottische, das ist es. Also ist doch Schottische.
Ja, das ist extrem schottisch. Das klingt auch so ein bisschen wie, vielleicht auch wieder der Name, der das Ganze beeinflusst, aber es hätte jetzt auch ein Araber sein können, der da irgendwie seinen Akzent durchscheinen lässt.
Was ich bei der Recherche gefunden habe, und weiß ich nicht, ob das stimmt, 16 Jahre ist es schon her, dass die beide mies gelaunte Sprechpassage von Willi, dem Hausmeister der Grundschule von Springfield, vertont habe. Das kann aber gut sein.
Das kann ich mir echt sehr gut vorstellen.
Ja. Das fand ich jetzt wieder bemerkenswert. Ne?
Gut, gehen wir in die einzelnen Songs rein. Es geht los mit The Turning of Our Bones. Es beginnt mit wummernden Elektrobeats und energetischen Gitarrensound, die irgendwie getrieben und diffus wirken. Und dann kommt erstmal so ein murmelnder Sprechgesang, der mich direkt irgendwie an System of a Down's Serge Tankian erinnert hat. Der hätte das irgendwie auch sein können. Wie hat euch da dieser unmittelbare Anfang von dem Album gefallen oder was habt ihr da empfunden?
Also es war erstmal natürlich besonders, wo man nicht alle Tage hört, irgendwie so diese Art von Erzählung, gerade mit diesem schottischen Akzent, Dialekt, was da dann kommt. Aber insgesamt schöne, gute Musik da im Hintergrund, diese Bongos, die da auch noch ein bisschen mit reinspielen. Ja. Also war ein spezieller Auftakt, aber kein schlechter Auftakt.
Also ich habe doch Kongas gehört, keine Bongos.
Aber ich weiß, was du meinst mit, es ist schwer reinzukommen, so in dem Sinne, weil es halt wirklich schon sehr ungewohnt ist irgendwie.
Gar nicht, das steht
bei mir. Nein, es ist schon ungewohnt.
Gutem einfach
jetzt sag so, nicht, dass es ganz normal wäre.
Machen zu müssen. Geile Bridge, mystisch, geheimnisvoll, saugut, guter Beat.
Ja, aber so drückend und so strudelig, mystisch. Mal ist der irgendwie so eingesaugt. Ja, mystisch.
Ist doch schön, mystische
Musik. Ja, herrlich, lecker.
Ich fand ein super Anfang, hat echt Laune auf mehr gemacht.
Ja, und mehr gibt es ja dann auch mit Lied Nummer 2, Another Clockwork Day, was wieder mit Sprechgesang beginnt. Es hat wieder so fast schon Country-eske Elemente im Hintergrund auch. Und auch obwohl es nur so sprechende Vortragsweise ist, hat es dann doch irgendwie so was Melodisches an sich. Dann kommt auch endlich mal, was heißt endlich, da kommt halt mal wieder echter Gesang und dann hat es auch wie so Dudelsackartige Einschübe. Insgesamt erinnert es mich dann so ein bisschen an Radiohead.
Die Mundharmonika oder was?
Ja, genau.
Also schöne Musik, den Text habe ich übersetzt überhaupt nicht verstanden. Entweder war es falsch übersetzt oder es ist nicht übersetzbar. Und irgendwie geht es da um Bilder. Und ich habe es nicht verstanden, was auf deine Bilder ist. Also irgendwie müssen wir da nochmal eine Runde drehen.
Ich schätze, um nicht jugendfreie Bilder.
Schwer zu verstehen. Ja. Aber schöne Musik und schöne Gesang. Und wenn man sich über Text keine Gedanken macht, super.
Ja, immer gut.
Immer gut, ne?
Compersion Part 1, zu dem es kein Part 2 gibt.
Das ist doof, ne?
Ja.
Kann man bei jedem
auch nicht Part auf. Ah, nee, das ist ja neu rausgekommen, das Album.
Ja, genau.
Vielleicht kommt er irgendwann noch
ja, ein Part. Ja, das kann natürlich sein.
Wir unterhalten uns in 3 Jahren nochmal.
Es hat auf jeden Fall was ganz anderes im Sinne von, es klingt irgendwie nach Blockparty für mich, was ich da gar nicht so erwartet hätte.
Stimmt.
Hat so
jetzt,
eine,
wo du sagst.
Ja, gell? Es hat so, ja. Eine, so eine schneidende Gitarre, einen sehr coolen Sound im Refrain. Der Gesang bleibt stets ruhig und eintönig, was es dann so aus zu einer Mischung aus The National und Der Graf von Unheilig macht. Und das wird zusammen aber zu einer richtig geilen Masse, einem richtig geilen Mix und so extrem coole, treibende Sounds mit so einem 80er-Vibe tragen den Song dann voran und treiben den und peitschen den geradezu voran. Also da passiert sehr viel und da war dann, wo irgendwann bei mir das Klick gemacht hat, so zum Ende von dem Song, Anfang des nächsten Songs, da bin ich irgendwann dann endlich reingekommen.
Schwer zu beschreibende, echt gute Musik.
Ja.
So habe ich es durchstehe.
Ja, den Versuch der Beschreibung habe ich ja schon gerade geliefert.
Ja.
Dann geht's zu Bluebird. Das beginnt sehr ruhig, emotional mit einer Gitarre und hat für mich so einen zerbrechlichen und melodisch angehauchten Gesang. Zerbrechlich ist ein Wort, was hier mehrmals bei mir steht. Es ist irgendwie super intim und im Vordergrund ist es dynamisch. Im Hintergrund passiert auch dauernd was anderes, dann hört man dieses Vogelzwitschern, also man wird irgendwie da so reingesaugt und es passiert immer wieder was.
Genau.
Der Vogel, der zu hören ist, ist genau, natürlich, wer es weiß, natürlich der Hüttensänger. Ja. Stand dieses Jahr leider nicht zur Auswahl für den Vogel des Jahres, der zum ersten Mal von den Fans quasi gewählt werden konnte. Das Rotkehlchen hat meines Wissens nach gewonnen.
Liebe Grüße.
Aber da fand ich das erste Mal den Vergleich zu The National.
Redet er?
Das Rotkehlchen, Vogel des Jahres.
Hat gewonnen, Vogel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Okay.
Ihr seid so gebildet.
Ja, das erste Mal The National habe ich hier so richtig gehört. Also vom Gesang her klar die ganze Zeit schon so diese Art, aber da ist jetzt so insgesamt das Lied, könnte auch von The National sein können. Mal sorgen.
Ich habe da nur das Vogelgezwitscher darstellen.
Ja. Also das ist auch wirklich vom Hüttensänger der Gesang. Ich habe mir das extra herausgesucht.
Ach, du schwätzt doch nicht.
Natürlich. Nee, ist wirklich so.
Der Hüttensänger.
Ein reiner Hüttensänger, so sieht er aus hier.
Ja, der.
Hat auch klar, eine Verwandtschaft im Rotkehlchen, da ist so ein roter Bauch.
Nee, aber die Gattung der Sperlingsvögel, liebe Grüße an Sperling.
Liebe Grüße an Sperling.
Genau.
Quasi
kannst du auch wieder mitreden.
Nun gut.
Kebabylin. So. Kebabylon.
Ja, da drehen die Bläser an einer gewissen Stelle komplett durch im Hintergrund. Was auch immer da passiert ist mit denen, klang, als wäre da irgendwie was Schlimmes passiert und die hätten so fliehen müssen oder so, keine Ahnung.
Ja, monotone Stimme mit sehr gleichförmiger Musik ist eine sehr gute Verbindung. Die Streichersequenz bringe die Spannung, der Chorus ist fast erlösend, düster, aber irgendwie hoffnungsvoll.
Ja, kann ich so unterstreichen. Es hat was Jazziges, Wildes in der Mitte dann auch. Die Bläser spielen eine wichtige Rolle und das Lied wächst so ein bisschen an oder schwillt so ein bisschen an und wird dann auch irgendwann ziemlich voluminös und ja, ist eine schöne Nummer.
Ein schwülstiges, anschwellendes Song.
Ja, das passt. Das habe ich auch so empfunden. Dann kommt einer der Songs, die für mich auch dann textlich am wertvollsten. Also textlich war da bei mir so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, oh, da ist der Text wirklich bemerkenswert, auf jeden Fall. Ich frage erstmal, wie es euch gefallen hat, das Lied.
Ja, so unauffällig bei mir. Ich fand da das Gitarrensolo sehr schön, was da am Ende reinkommt. Aber jetzt nichts, wo mir besonders aufgefallen oder besonders gut oder schlecht gefallen hat.
Das ist wieder so einer dieser Songs, wo jemand auf dem Dach an der Kante steht und überlegt, ob er springt oder nicht mehr.
Findest du?
Debris. Er schreibt ja selber, ne? Debris-Song mit dem Wunsch, eine Tour mit weinem Publikum zu machen. Ich habe sogar das Merchandise geplant. 100%ige Baumwoll-Souvenir-Taschentücher mit Tourdate bestickt. die man dann im Foyer kaufen kann.
Ja, genau. Also Debris. Ja, aber das ist aber so auf Witzes. Also das, die Idee an sich ist ja irgendwie nicht traurig, sondern das ist ja aus dieser Traurigkeit dann irgendwie was gefasst. Und, dann, und auch so, also diese Textzeilen, wie er dann sagt, er weint auch bei Kinderfilmen, The Muppets, Frozen, Frozen 2.
Jetzt kann man wieder weiter, wenn es fertig ist. Ne?
Ja.
Nochmal.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber da musste ich wirklich auch, als ich das erste Mal gehört habe, wo er das sagt, dann aufzählt und dann sagt, singt er Frozen und dann als nächstes noch Frozen 2, da musste ich richtig lachen, weil das einfach so. Und dann erzählt, dass er eine Tour machen will, wo er statt als Comedian, als einfach nur weinend auf der Bühne stehen will. Das hat für mich irgendwie so was Ironisches und Witziges und das hat mir richtig auch so inhaltlich Freude bereitet und das Ganze war dann auch einfach in eine schöne musikalische Hülle gefasst.
Wünscht sich, dass er Tour macht, wo die Fans nur heulen und sich Taschentücher hin und
her. Das ist ja das lyrische Ich, das lyrische Ich.
Naja gut, bin halt schon so alt.
Hier kommt Komus.
Hier kommt Komus.
Hey, hier kommt Komus.
Schön gemacht, also musikalisch schön gemacht, wieder mehr Dynamik. Ein düsterer, dunkler Geselle wird da beschrieben und dem sollte man eher aus dem Weg gehen, aus meiner Wahrnehmung.
Da kommt der, der Komus.
Der Geselle, ist das nicht auch ein Begriff aus Krabat?
Ja, genau.
Gell? Da gibt es auch den Geselle.
Ich liebe Krabat.
Ich habe das letztes Mal wieder angefangen als Hörbuch.
Man kann Krabat oder
Krabat sagen. Ich trage immer nur Fliege.
Krabat hat richtig Bock gemacht. Das war, fand ich richtig toll.
Habe ich nie gelesen.
Das Buch und muss lesen.
Ja. Gibt es auch als Hörbuch auf Spotify. Das ist richtig geil.
Also das
richtig
gelesen Thema von, Vergleich. Die Editors habe ich da irgendwie rausgehört.
Die habe ich auch gehört. Klaus.
Gut, super. Unsere Hände waren desinfiziert, falls jemand fragt.
Wieder ein textliches Meisterwerk, was als nächstes folgt. Eine Fabel. Und zwar die Fabel des urbanen Fuchs. Das war im wahrsten Sinne des Wortes
der Wein schmeckt.
Eine Fabel, also textlich eine schöne, spannende, also nicht schön, aber eine interessante Geschichte, die dann auch musikalisch richtig bemerkenswert war. Da ist einiges passiert, auch dann Richtung orchestrale Elemente. Wie hat euch diese Fabel gefallen?
Da habe ich das erste Mal stehen, dass es so irgendwie alles so, ich habe es als Neudeutsch, more of the same bezeichnet. Also halt so.
Das habe ich großgezogen.
Ist halt so wieder dieses Erzählende und so. Beinahe hätte Christoph gerade den Wein fallen lassen, aber er hat ihn noch gefangen.
Nein. Da hätte es aber auch schon gegeben, das kann ich ja sagen.
Ja, also es war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, so ja, okay, langt eigentlich.
Nein, das Lied hat mir so Spaß gemacht. Nein.
Ja.
Also wir haben ja diese Flüchtlingsthematik vor wenigen Wochen und Tagen gehabt. Die hat uns hier wieder eingeholt. Musste ich dran denken.
Ja.
Schönes Erzähllied, schöne Fabel.
Prost. Ja,
tieferer Sinn.
Wie das auch mal, ja, tieferer Sinn. Am Ende, also die Geschichte geht so. Es geht um Füchse.
Ich will keine Geschichte erzählen.
Ja, ganz kurz.
Christoph, das geht schief.
Es geht um Füchse, die auswandern müssen. Und dann, es ist ja so eine Art Fluchtgeschichte auch. Ne? Die müssen weg von ihrer Heimat und gehen dann in die Stadt und erhoffen auf ein besseres Leben. Treffen dann irgendwann auf die Bulldogge, die dann wütend ist und sagt, die Stadt ist schon voll.
Ein Bulldozer oder die Bulldogge?
Ich habe eine Bulldogge gelesen, gehört. Und am Ende, Kurzversion, sind sie dann aber doch glücklich in der Stadt und fühlen sich gut. Und der glücklichste Moment von allen ist der, als sie Nahrung finden, nämlich Hühner. Und als sie die fressen wollen, wenn sie vom Hühnermann erschlagen, ist natürlich vielleicht auch eine Anspielung an Breaking Bad. Liebe Grüße an Gustavo Fring. Aber was ist da die Moral? Also, dass die am Ende vom Hühnermann erschlagen werden.
Und die Moral von der Geschichte, man fresse kleine Kinder nicht. Das ist immer so.
Ich glaub's.
Ja, immer.
Aber
jetzt komm, lass uns zum nächsten gehen.
I was once a weak man. Da war ich erstaunt, es war eher so ein Rap-Beat im Hintergrund.
Ein Seemannslied.
Rap.
Klingt nach einem Seemannslied.
Nee, für mich klingt es nach einem Rap.
Und was ist das für ein tiefes Instrument? Ist das ein Trommel? Ist das ein Bass? Was ist denn das? Irgendwas, ein ganz extrem tiefes Instrument? Ich kann es nicht zuordnen. Jetzt bin ich ja musikalisch nicht so bewandert, aber in dem ganzen Lied ist irgendwas total Tiefes.
Ach so, ja, das ist einfach nur so ein sogenannter Deep Bass, glaube ich.
Ah.
Also halt ein elektronischer, ganz tiefer Bass.
Na dann.
Heißt in Logic, glaube ich, auch na Deep dann. Bass, wenn man den spielen will.
Hat doch, für mich sowas von diesem Sing-Sang-artigen Refrain, was von System of a Down.
Ja, was sehen wir uns
wieder? Und sehr witzig finde ich auch wieder das Ende, wenn wir wieder über Texte reden, wo er dann quasi sich fragt, ob er zu alt ist und sich dann immer wieder denkt, naja, Mick Jagger macht es ja auch immer noch, dann kann ich auch weitermachen. Ja. Fand ich auch ein witziger Gedanke.
Jetzt kommt der Marillion-Song.
Marillion.
Sleeper. Klingt schwer nach Marillion.
Ja. Klang für mich irgendwie nach Mittelalter.
Erzählmusik.
Von der Gitarre her. Ja,
genau. Das sind wir wieder bei dieser Moritade.
Ja. Mit so Kettenhemd.
Ja.
Ja. Ach so. Er singt immer wieder Keep on Rolling und genau danach klingt auch der Song.
Okay.
Just Enough.
Ruhiger, netter Abschluss, der hilft, die Band im Gedächtnis zu behalten.
Sehr schön. Und die ersten Töne klingen schon nach so einem Abschlusslied wieder, wie ich es ja immer mal wieder mag. Also ist recht schön
als Abschluss. Der murmelt mich auf eine irgendwie angenehme Art und Weise am Ende nochmal ein. Hat mal gut gemundet.
Ein Murmeln oder Mummeln?
Murmel, der murmelt.
Nun denn, ich würde sagen, wir favorisieren noch ein paar Lieder, oder? Damit
wir gerne
die Playlist füllen können.
Christoph.
Nee, das ist doch mein Album.
Entschuldigung, Sebastian.
Ich nehme den Hüttensänger Nummer 4, Bluebird.
Ich nehme Fable of the Urban Fox.
Sehr schön, dann kriege ich alle meine drei Playlist-Lieder unter, weil ihr habt Platz 1 und 2 gewählt. Und als drittes gibt es bei mir Tears on Tour.
Gut.
Superbe.
Und damit haben wir drei Alben besprochen. Damit wir das auch beim nächsten Mal wieder tun können, geben wir uns nun die Hausaufgaben auf.
Aber zunächst nochmal vielen Dank an das Weingut Volz.
Ja, wir der war jetzt richtig lecker.
Die Flasche Palatinum Rosé mit Luft gefüllt.
Ja.
Und die Flüssigkeit sehr genossen. Vielen lieben Dank. Probiert's. Also wirklich probierenswert. Ja, ich gehe ja immer so als erstes und ich will es auch beibehalten. Ihr macht ja immer so ein Drama draus aus diesem Hausaufgabethema. Ich habe es angedeutet. Ich habe heute vor der Hausaufgabe eine Aufgabe für euch. Ihr beide müsst euch darauf einigen, was ihr von zwei möglichen Alben auswählt.
Oha.
Ich umschreibe nur und ihr müsst euch einigen.
Sind Sie vom selben
Ihr habt
Künstler?
Die Wahl zwischen der Retro-Rock-Platte des Jahres.
Welches Jahres?
Diesen Jahres. Oder Musik jenseits von Raum, Zeit und Verstand. Die zwei Möglichkeiten
Zweites.
Habt ihr. Zweiteres. Ihr möchtet also Musik jenseits von Raum, Zeit und Verstand.
Ja.
Ihr seid selbst schuld. Veröffentlichungsdatum ist der 23. April 2021 beim Label Staatsakt. Ihr hört und ich höre International Music, der Ententraum. Ihr habt gewählt. Beschwert euch nicht.
Okay. Ist International Music der Künstler?
Ja.
Der Ententraum.
Es ist so geil. Ich bin so froh, dass ihr es gewählt habt. Ihr werdet
aber sag uns doch mal, was die Alternative gewesen wäre.
Die Alternative, hörenswert, wäre isländischer Retro-Rock gewesen von der Band The Vintage Caravan mit Monuments. Brachiale Rockmusik, geil. Aber das, was ihr gewählt habt, ist speziell und es wird unseren Horizont gemeinsam erweitert.
Klingt ultra speziell.
Und da müsst ihr dranbleiben, muss ich euch jetzt schon sagen.
Das Label Staatsakt klingt aber auch irgendwie schwierig erstmal.
Hast du alles gecheckt, dass da alles gut ist mit denen? Oder?
Alles gut. Das sind mit Sicherheit Typen, die sich freuen, dass wir sie auch besprechen. Also crazy. Auch da kann ich euch nur den Tipp geben, guckt euch die dann mal an. Wenn ihr es gehört habt, zwei, drei, darf man Songs sagen, ich bin mir gar nicht sicher.
Also wenn ihr die... Okay.
Wow, Werke. Alles gut.
Aber sorry, ihr habt es gewählt.
So. Gut. Ich habe für die nächste Hausaufgabe eine Premiere vorbereitet. Als Überraschung gibt es nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des Familienalbums, wenn mich nicht alles täuscht.
Klasse.
Aber den Fall, dass wir einen Künstler doppelt wiederholend
lustig, dabei haben. Weil ich hatte, als ich über das Album nachgedacht habe, überlegt, ob wir es schon mal hatten, dass jemand doppelt drin war. Aber hatten wir bisher noch nicht, außer halt bei unseren selbstdesignten Alben, wo mal einhalb mit einem Lied, aber noch kein Album doppelt.
Da
bin ich mal gespannt.
Ist aber auch nicht ganz eine Doppelung, weil wir bei dem letzten Mal, dass
super, wir zum Glück den Satz, den er davor gesagt hat, direkt wieder revidiert.
Weil beim letzten Mal, als wir den Künstler besprochen haben, hatten wir ein Kollaborationsalbum mit einem weiteren Künstler besprochen. Letztes Mal ging es gemeinsam mit Materia um 1982 Und diesmal hören wir uns Casper solo an, damit der Papa auch mal weiß, wer Casper ist. Und
das ist ein Insider
hier. Wir besprechen sein, ich sag mal, das erste auf Spotify verfügbare Album. Es ist nicht wirklich sein erstes Album, aber XOXO aus dem Jahr 2011.
Schöne Sache.
Super. Jetzt lerne ich den auch mal kennen.
Kommen wir in das Jahr 1992 und 26 Tage vor deiner Geburt, Christoph.
Lecker.
Am 21. April 1992 wurde das Album mit einer Länge von 65 Minuten und 40 Sekunden
ist so lang.
Verteilt auf 12 Lieder veröffentlicht von einer Band, bestehend aus, kann ich jetzt direkt noch nicht sagen, müsste ich jetzt die Seite wechseln, aber es geht um eine Band, die wir, glaube ich, 2019 beim Southside gesehen haben.
Die haben wir schon live
abends gesehen. Nach den Foo Fighters.
Nach den Foo Fighters? Nach den
Foo Fighters. Da hat auf der blauen Bühne nämlich The Cure gespielt.
Nice! Oh,
und Cure. Es geht um das Album Wish von The Cure.
Schön. Welches ist das?
Das Album, was am 21. April 1992 aufkam. Ein großer Hit ist drauf, das kennt jeder. Von daher, habe ich gedacht, nehmen wir das mal.
Geil.
Schöne Hausaufgabe.
Gut, wir bedanken uns bei allen Partnern dieses Podcasts. Damit meinen wir Weingut Volz. www.weingutvolz.de.
Wein.de. Volz-wein.de.
So, Volz-wein.de. Wir bedanken uns bei meinmusikpodcast.de.
Also auf der Flasche steht www.weingut-volz.de.
Ja, verschiedene Seiten führen zum Erfolg. Gebt einfach ein bei Google Weingut Volz, dann findet ihr auf jeden Fall die richtigen.
Definitiv. Besser ist, ihr fahrt hin und probiert.
Wenn das erlaubt ist.
Ja.
Weiß ich nicht.
Demnächst wieder.
Lasst euch impfen,
Freunde. Ja, die Adresse, die du gerade vorgelesen hast, funktioniert auch. Ich habe es getestet.
Also, die
Landingpage ist Volz-Wein.
Wunderbar. Herrlich.
Sagt man Landingpage?
Ja, sagt man.
Neudeutsch.
Neudeutsch sagt man Landingpage. Und Neudeutsch sagt man auch Goodbye, vielen Dank. Alles Liebe.
Alla Dom.
Thanks for having us.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.